SWR 2 Forum. Pop, Jazz, Klassik. Wie bildet sich Musikgeschmack? Am Mikrofon Bernd Künzig. Über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten. Über musikalischen Geschmack vielleicht doch. Wie bildet er sich aus? Zu welcher Art von Musik fühlen wir uns hingezogen und warum? Ist das eine Frage der Biologie, der Soziologie oder der ästhetischen Erziehung? Rock und Pop, Techno und Hip-Hop, Schlager und Jazz, klassische Konzertmusik und Avantgarde, ist das alles gleichwertig? Darüber diskutieren wir in diesem SWR 2 Forum. Meine Gäste, Hans Neuhoff, er ist Professor für Musiksoziologie und Psychologie an der Hochschule für Musik in Köln. Florian Hölscher ist Pianist und er lehrt an der Hochschule in Luzern Klavier und Interpretation der zeitgenössischen Musik. Und ich begrüße Eckhard Altenmüller. Er leitet an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover das Institut für Musikphysiologie und Musikmedizin. Herr Altenmüller, wenn Sie sich mal zurückerinnern an Ihre Kindheit, welche Musik haben Sie denn so in den 60er Jahren gehört?
Also ich habe zunächst mal die Musik meiner 7 älteren Geschwister gehört. Die haben nämlich alle Klavierstunden gekriegt. Also ich bin mit Kuhlau-Sonatinen groß geworden. Meine Eltern waren im Bertelsmann-Schallplattenring und da durfte man jedes Jahr eine Schallplatte aussuchen und da weiß ich noch ganz genau, eine der ersten Schallplatten war eine Mozart-Flötenkonzert-Schallplatte mit Aurel Nicolet und das hat mich eigentlich damals zu dem Entschluss gebracht, Flöte lernen zu wollen.
Also man kann sagen, das hat durchaus Ihren Musikgeschmack geprägt.
Ich glaube damals schon so, ja, es gab ja eigentlich wenig, also Medien sonst. Radio wurde im Wesentlichen Nachrichten gehört, also Konzerte im Radio haben wir nicht. Und ich komme aus der Provinz, aus Rottweil. Da kam dann alle 2 Monate das Orchester aus Stuttgart oder aus Tübingen angereist, Reutlingen, und hat dann gespielt. Ich habe wenig Musik sonst gehört.
Und wie war das so bei Ihnen, Herr Neuhoff?
Naja, ich komme mütterlicherseits aus einem Kantorenhaushalt. Und insofern war die frühe musikalische Biografie dadurch geprägt, dass alle Kinder ein Musikinstrument lernen mussten, alle 4 Söhne meiner Eltern, und dass auch zusammen zu Hause musiziert werden musste. Ich sage bewusst musste, als es nicht unbedingt eine freiwillige Entscheidung war, sondern obligatorisch war. Was dann auch einherging mit den entsprechenden Betätigungen in der Schule, dass man also im Schulorchester spielen musste, selbstverständlich diversen Ensembles über den jeweiligen Instrumentallehrer. Ich würde sagen, dass das die prägenden Erfahrungen waren, die ja auch einhergingen mit so nicht selbstverständlichen Dingen wie etwa dem Notenlesen lernen, eben schon in der Kindheit. Und das hat sicherlich einen Einfluss bis heute gehabt. Also ich habe sozusagen die Klassik-Sozialisation durchlaufen, wie viele andere, die in dem Bereich professionell tätig sind. Ich möchte aber gleich hinzufügen, dass insbesondere über die Schule, also die Hörgewohnheiten der Mitschüler, auch einige andere Dinge dann in den Horizont kamen, die ich auch attraktiv fand.
Und Herr Hölscher, Sie sind ja nicht nur Pianist, Sie sind auch Gründungsmitglied des Stuttgarter Ensemble Ascolta. Und dieses Ensemble ist ja ganz auf neue Musik spezialisiert, wo Sie natürlich auch als Pianist neue Musik spielen. Sind Sie denn schon mit der Musik von Boulez und Stockhausen groß geworden?
Ja, da muss ich Sie leider enttäuschen. Ich bin zur neuen Musik sozusagen über den zweiten Bildungsweg gestoßen. Auch ich komme aus einem bildungsbürgerlichen Elternhaus und da wurde auch Musik gehört, sagen wir mal, in dem Horizont zwischen Bach und Brahms. Das war der Schallplattenschrank und bei dem habe ich mich gerne bedient. Und alles, was darüber hinausging, habe ich mir tatsächlich übers Radio angeeignet. Ich habe sehr früh sehr viel Radio gehört. Habe das auch katalogisiert, was ich da so kennengelernt hatte. Und dann habe ich mir irgendwann mit 14, glaube ich, von meiner Großmutter zu Weihnachten eine Schallplatte gewünscht mit Klaviermusik von Scriabin. Und ich werde den Blick meiner Mutter nie vergessen. Es war klar, das muss ein Irrtum sein. Und es war dann auch sehr schnell klar, was ich eigentlich meinte, nämlich Scarlatti. Und ich bekam dann Scarlatti-Sonaten, die ich heute noch habe. Ich habe mich dann also historisch ein bisschen nach vorne gearbeitet und bin aber erst im Laufe des Studiums eigentlich zur neuen Musik gekommen. Es ist doch so, dass sich Dinge entwickeln, also dass man nicht mit einer Präferenz auf die Welt kommt, die man dann nicht mehr verändern kann.
Sie haben jetzt alle 3 eigentlich sehr stark darauf hingewiesen, dass das Elternhaus doch auch sehr stark prägend gewesen ist. Herr Neuhoff, Sie haben zwar schon darauf hingewiesen, dass Sie natürlich auch ein bisschen durch die Mitschülerinnen und Mitschüler beeinflusst worden sind, was die so gehört haben. Aber wie prägend ist denn tatsächlich irgendwie das Elternhaus? Kommt man da gar nicht davon los? Oder fängt man dann wirklich irgendwann an, sich auch mal davon abzusetzen mit seinem musikalischen Geschmack und da dagegen zu protestieren?
Naja, es liegt ja im Begriff der Herkunft, dass man sich nie ganz von ihr trennen kann, aber jeden Tag ein Stück von ihr entfernt. Insofern ist natürlich das Elternhaus prägend über die jetzt in Bezug auf Musik, Hörgewohnheiten oder auch praktischen Betätigungen der Eltern, was an Anregungen an die Kinder herangetragen wird, wie mit Musik umgegangen wird. Bei uns beispielsweise im Unterschied zu den Kollegen waren Schallplatten eigentlich eher gering geschätzt. Es war vor allen Dingen wichtig, dass Musik praktisch gemacht wurde. Also das ist eine klare erzieherische Maßnahme natürlich, die nicht ohne Folgen bleiben wird. Und um jetzt von unseren Personen etwas zu abstrahieren, die gesamte musikalische Sozialisationsforschung hat ja gezeigt, dass dem Elternhaus eine entscheidende Bedeutung zukommt in der Sozialisation allgemein und dann der musikalischen Sozialisation als einem Spezialfall oder Teilbereich der Erziehung eben auch. Aber es gibt spätestens ab der Pubertät dann natürlich andere und weitere Orientierungen. Und da kann es selbstverständlich passieren und passiert ja auch allenthalben, dass denjenigen, die jetzt die Klassiksozialisation durchlaufen haben, das ist ja eine Minderheit natürlich, dann auch Dinge begegnen, die einen ganz anderen Charakter, andere Bedeutungen und so weiter haben. Und dann kommt es auf verschiedene Variablen im Einzelfall an, wie sich das dann entwickelt. Also ob es zur Rebellion kommt oder ob das einfach konfliktfrei integriert werden kann in die eigene kulturelle Praxis. Da gibt es ein breites Spektrum an Möglichkeiten.
Also bei mir war das auf jeden Fall so, ich war isoliert in der Schule. Ich habe mich da auch von meinen Klassenkameraden eigentlich völlig unverstanden gefühlt. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich mich wahnsinnig geehrt gefühlt habe, als ich mit 17 gefragt worden bin, ob ich in der Schulband Flöte und Keyboards spielen wollte. Und dann habe ich das gemacht.
Das zeigt auch, dass der Musikgeschmack Gruppen zusammenhält, Gruppen zusammenbringt. Und man kann sich ja dann fast fragen, ob man einen Geschmack sich aneignet, weil man zu einer bestimmten Gruppe gehören möchte, oder ob man deswegen zu der Gruppe gehört, weil man denselben Geschmack teilt.
Also in dem Fall war es also ganz klar bei mir, wir hatten auch ein Leitbild, das war die Gruppe Exception. Das war so eine Gruppe, die war in beginnenden 70er Jahren sehr erfolgreich und der Pianist der Gruppe Exception war ein diplomierter Konzertpianist aus Amsterdam, Rick van der Linden. Und da hat ja diese ganzen klassischen, also zum Beispiel Bilder einer Ausstellung adaptiert für Rockband und das haben wir dann imitiert, gecovert.
Also wie ist das jetzt so aus der soziologischen Sicht? Ist diese Gruppenzugehörigkeit ganz, ganz wichtig, dass man sich dann mit anderen identifiziert über musikalischen Geschmack? Oder wie viel bringt man da selber ein? Gibt es da irgendwie so eine Art Leitfigur, der dann sagt, wir hören dies, wir hören das? Oder wie funktioniert das? Wie muss man sich das vorstellen?
Also nach den mir bekannten Forschungen ist es vor allen Dingen so, dass es in den sogenannten Klicken das Phänomen der Meinungsführerschaft gibt. Das heißt, es gibt Einzelpersonen, die das Sagen haben oder zumindest die Richtung vorgeben, was eben angesagt ist. Das betrifft auch den Musikgeschmack. Musik war ja und ist ein wichtiges Gesprächsthema bei Jugendlichen. Insofern ist das plausibel, auch das anzunehmen. Aber es kann dabei auch durchaus der Mechanismus wirksam sein, dass andere Gruppenmitglieder sozusagen für sich dann auch andere Dinge verfolgen, unter Umständen auch andere Affinitäten entdecken und dann auch alternative Gruppenzugehörigkeiten in Betracht ziehen. Ich würde aber gerne noch zu Herrn Altenmüller ergänzen. Ihre Erfahrung, Herr Altenmüller, ist ja durch die Forschungen gut bestätigt. Also insbesondere junge Männer, die Musik machen, die klassische Musik machen, sind Außenseiter, werden oft auch bespöttelt, müssen geradezu geschützt werden, entwickeln allerdings dann im fortgeschrittenen jugendlichen Alter auch ein gewisses Selbstbewusstsein, wenn die Kompetenzerfahrungen, die Anerkennungen dann in bestimmten auch außerschulischen Handlungsbereichen stattfinden, sodass das auch ausgeglichen werden kann. Aber die Stellung als Außenseiter, die ist sicherlich kein Einzelfall gewesen, sondern das ist typisch.
kann dazu vielleicht erzählen, dass ich als Junge natürlich auch im Fußballverein war und dort immer Mozart gerufen wurde. Und ich habe keine schlechten Erinnerungen daran. Also natürlich Außenseiter, aber ich habe darunter nicht wirklich gelitten. Ich glaube auch, dass da das Elternhaus einige Arbeit leisten kann, indem man sagt, ja, wir machen was anderes. Aber das hat auch seine Gründe und das ist schön so.
Da gibt es sicher lokale Unterschiede. Also ich bin Trubadix genannt worden und mich haben sie dann auch bei der Party an einen Baum gefesselt zum Jux. Ja, fand ich damals nicht witzig, ehrlich gesagt.
Also wenn man mal auf diese kultursoziologischen Studien eingeht, es gibt ja in England eine bestimmte Studienrichtung, die nennt sich ja Cultural Studies. Und die Cultural Studies haben das ja so untersucht, dass gerade diese Gruppenzugehörigkeit ganz entscheidend ist und dass man sich mit Musik und eben mit dem, was man gut findet, dann von anderen Gruppen absetzt, also auch von anderen Klassen.
Das, was Sie angesprochen haben, ist die sogenannte Standartenfunktion der Musik. Also indem man öffentlich hörbar eine bestimmte Musik macht oder sich als ihr zugehörig zeigt, markiert man natürlich auch eine Gruppenzugehörigkeit. Das wird greifbar bei den Stadiongesängen der Fußballfans. Das ist einfach eine Kommunikationsfunktion, eine Zeichenfunktion von Musik, die selbstverständlich kulturübergreifend festgestellt werden kann. Das erstreckt sich im Prinzip über alle Schichten oder Klassen, je nachdem, wie Sie das fassen möchten. Klassikgänger, um jetzt mal die Konzertbesucher, die ja eine besonders intensive Form eigentlich der Zuwendung zur Musik praktizieren, anzusprechen, die sind in ihren Formen sicherlich dezenter, das gehört zum Milieu dazu, aber wenn Sie in eine Wagner-Oper gehen, in Berlin, an der Deutschen Oper, dann ist das natürlich auch ein wechselseitiges sich in Augenschein nehmen des Publikums und auch die wechselseitige Bestätigung, dass man eben zu einer bestimmten Gruppe gehört, die einen gehobenen, auch anspruchsvollen Musikgeschmack hat und den auch leben kann. Das ist ja eine Kompetenz, die man haben muss. Ich meine, pro Akt 1,5 bis 2 Stunden Götterdämmerung durchzustehen auf einem halben Quadratmeter im abgedunkelten Opernhaus, das ist ja eine kulturelle Leistung, die man auch erstmal erbringen können muss und die ohne entsprechende Sozialisationsprozesse bestimmt nicht möglich ist.
Ja, und wenn wir mal auf das Unterbewusste zu sprechen kommen, spielt denn das Unterbewusste bei solchen Gruppenbildungen über Geschmack eigentlich auch eine Rolle? Ich sage jetzt einfach mal direkt, so sexuelle Anziehung, also wenn man in ein Mädchen sich verliebt hat als Junge, hört man dann automatisch die Musik von diesem Mädchen und findet es dann ganz toll?
Es ist schon richtig, zum Beispiel kreative Menschen sind sexuell attraktiver als nicht kreative Menschen. Und da gibt es eben diese schönen Studien, junge Männer mit einer Gitarre in der Hand werden in Facebook hochsignifikant häufiger geliked als junge Männer, sagen wir mal, mit einem Sportattribut oder mit einem Geldköfferchen. Und das sind solche Sachen, da geht man natürlich davon aus, dass jemand, der kreativ ist, der sich mit Musik befasst, der sich wahrnimmt, andere wahrnimmt, der ist empfindlicher, der ist empfindsamer, der kann mehr auf meine Bedürfnisse eingehen. Ich denke schon, dass da etwas eine Rolle spielt. Man kann das ja auch so kulturell sehen, also dieses Display, dass man Musik machen kann und dass man, wie Herr Neuhoff auch richtig sagt, das Geld hat, sich in der Oper zum Beispiel zu zeigen und so weiter. Das sind natürlich auch Sachen, die zeigen gleichzeitig sehr viel mehr über meine Qualitäten aus. Ich bin gesund, ich habe Geld, ich habe Ressourcen, ich habe einen Freundeskreis, der in der Zeit, wo ich jetzt mein Musikinstrument lerne, für mich die McDonald's vom McDonald's-Laden kauft. Also das sind ja ganz interessante sekundäre Qualitäten, die mit dem Musikmachen mit verbunden sind. Ich glaube auch, dass im Übrigen tatsächlich diese Anziehung des Kreativen natürlich auch damit zu tun hat, dass das letztendlich in einem neodarwinistischen Sinn, ich will das jetzt gar nicht negativ so denken, zeigen, dass wir uns dann auch besser in dieser Welt zurechtfinden.
Ja, also wenn ich kurz was dazu sagen darf, Herr Altmüller, das finde ich sehr interessant insofern, als damit ja ein Gegenspieler zum Konformismus eigentlich auch aufgerufen ist. Ja, also dass sozusagen derjenige präferiert wird, der sich normenkonform verhält, insofern auch ein geringes Konfliktrisiko möglicherweise signalisiert. Demgegenüber wäre ja der kreative Typ jemand, der darüber hinausgeht, die Realität oder die Wahrscheinlichkeit eben von möglichen Konflikten dann auch durch eine höhere kommunikative Kompetenz einfangen kann. Also interessanter Punkt, ja.
Ja, wir haben eine Studie gemacht, wo wir eben diese Bilder gemorpht haben und eben insgesamt 40 Männer einmal mit einem Sportattribut, einmal mit einem Bankköfferchen, also mit so einem schwarzen Köfferchen, einmal Thema mit Musikinstrument. Und es ist hochsignifikant, dass Frauen eben den mit dem Musikinstrument, selbst wenn der in einer ärmlicheren Kleidung war, präferiert haben.
Wenn wir mal auf diesen Konformismus eingehen, dann haben wir, glaube ich, das Unkonformistischste, was wir an Musik haben, dann doch mit der neuen Musik, also der zeitgenössischen Musik. Das ist ja dann der Unkonformist schlechthin. Aber letztendlich ist diese neue Musik doch irgendwie auch in einem, ich will jetzt nicht mal sagen, in einem kleinen Ghetto drin, aber es ist doch sehr, vielleicht auch eine elitäre Geschichte. Ist das dann sozusagen die totale Abgrenzung und wird jetzt der Pianist, also Herr Hölscher, ist der dann besonders attraktiv? Findet der auch sein weibliches Publikum in der neuen Musik?
Das kann ich jetzt so ganz direkt nicht beantworten, aber die Gründe, warum sich Menschen zu zeitgenössischer Musik hingezogen fühlen und nicht zu einer anderen, zum Beispiel zur Rockmusik, das sind bestimmte Gründe. Die haben aber gar nichts damit zu tun, weswegen andere dann Hip-Hop oder Schlager hören. Und ich glaube, wir müssen kurz darüber nachdenken, welche Funktion Musik eigentlich bei diesen Menschen einnehmen kann. Also wenn ich in ein neues Musikkonzert gehe, dann erwarte ich bestimmt keine Entspannung. Und wenn man einem neues Musikstück vorwirft, dass es so unharmonisch gewesen sei, dann liegt meistens ein Missverständnis vor. Genauso wie ich auch wahrscheinlich sagen würde, wenn ich mich wirklich zerstreuen möchte, dann werde ich mir kein spätes Beethoven-Streichquartett auflegen. Oder wenn ich abends nach einem harten Arbeitstag nach Hause komme, dann wahrscheinlich auch nicht unbedingt die Matthäus-Passion. Also das sind alles Werke, die etwas Bestimmtes wollen und ein Publikum muss mit diesem Wollen eines Werkes oder auch einer ganzen Stilrichtung was anfangen können.
Ist denn diese Art von Funktionsweise von Musik das dann, was unseren Geschmack ausprägt?
In der Musikpsychologie bei uns in Hannover war ja Herr Klaus-Ernst Behne, der hat sich ja sehr stark mit diesen Hörweisen befasst und der sieht zum Beispiel bei den Hörern eine klare Differenzierung. Die Musik nehme ich zum Tanzen, die Musik nehme ich zum Fragen stellen, also genau. Matthäus-Passion, die Musik nehme ich, wenn ich einfach im Auto fahren, mich aktivieren will und so weiter. Also der hat genau eigentlich die Idee gehabt, dass wir einen Laden haben mit Musiken, die ich je nachdem, was ich gerade als Funktion benötige, dann mir die Musik entsprechend raussuche. Das ist wahrscheinlich zu Teilen auch richtig.
Man muss allerdings auch sehen, dass diese Formen der Musiknutzung natürlich eine Hervorbringung des Medienzeitalters sind. Das heißt, sie sind erst möglich, wenn die Musik auf Tonträgern oder wie auch immer verfügbar ist und ich dann sozusagen wie aus dem Medizinschrank mir das raussuchen kann, was meinem momentanen Befindlichkeitsziel zuträglich ist. Das war natürlich in Situationen, wo Musik nur live erzeugt und gehört werden könnte, völlig anders.
Ja.
Insofern sind auch die Mechanismen, die das Ganze hervorgebracht haben, irgendwo anders zu suchen, ja. Denn die sind natürlich viel älter.
Aber würde das jetzt letztendlich dann heißen, dass wir dann im Prinzip alle Musik zur Verfügung haben und dass wir diese Musik eigentlich fast gleichwertig nutzen, dass es da gar keine Geschmacksorientierung gibt, sondern je nachdem, wie wir eben Bedürfnis haben. Also zum Frühstück hören wir irgendwie was Leichteres, zum Arbeiten hören wir was anderes und wenn wir uns konzentrieren wollen, dann hören wir wieder was anderes.
Nee, natürlich, also es gibt natürlich Musikgeschmack und es gibt Musikpräferenzen, die sind biografisch bedingt, die sind durch Elternhaus etc. bedingt und die sind natürlich aber auch nicht festgemeißelt in Stein, die transformieren sich. Innerhalb von einem gewissen Range wird tatsächlich dann eben ganz virtuos auch schon von Kindern und Jugendlichen ausgesucht, was will ich jetzt haben, um mich zu beruhigen, was will ich jetzt haben, um mich zu aktivieren etc.
Wie ist es denn aber, wo wir uns hingezogen fühlen? Also ob wir jetzt Klassik oder Jazz oder Popmusik hören, gibt es da sozusagen ein Gen, das uns das irgendwie mehr zu einer bestimmten Musikrichtung hingezogen macht?
Ich finde das total spannend. Also es gibt im Grunde nur ganz, ganz basale, wie soll man sagen, biologische Determinanten. Also was allgemein die ganze musikpsychologische Forschung immer wieder repliziert, ist, dass jüngere Menschen schnellere Musik bevorzugen, ältere Menschen langsamere Musik. Wie unser Musikhören entsteht, das ist ja ein aktiver, konstruktiver Prozess im Laufe der Reifung des Gehirns. Da ist es eben so, dass wir ab der 22. Schwangerschaftswoche anfangen, aus der Außenwelt und von der Stimme der Mutter in dem Fall die auditiven Signale wahrzunehmen. Und da entsteht im Gehirn des ungeborenen Säuglings entsteht eine Art von Wahrscheinlichkeitsstatistik, der wird das gespeichert, was häufig zu hören ist und das, was selten zu hören oder nicht gespeichert. Und das ist einer der Gründe, warum Säuglinge tatsächlich dann Präferenzen schon haben, relativ früh eben die Mutterstimme gegenüber der Stimme der Babysitterin beispielsweise. Aber was dann danach kommt, wieso ein, sagen wir mal, ein Jugendlicher plötzlich hingezogen ist von der Klang der Querflöte oder warum jemand sich mit 9 Jahren zum Jazz hingezogen fühlt, das sind hochkomplizierte und wahrscheinlich eigentlich hochgradig individuelle Prozesse, die schon was mit Elternhaus und mit Exposition und mit Leitbildern zu tun hat, die aber wahrscheinlich in jeder Hinsicht irgendwo auch ganz stark von Zufällen abhängt.
Und natürlich ist wichtig, was ein Ungeborenes, was ein Neugeborenes, was ein Kleinkind, was ein Kindergartenkind, ein Schulkind und so weiter hört, was es lernt und auch mit was das weiter verbunden ist in kultureller Hinsicht und in sozialer Hinsicht. Das ist ein Gesamtkomplex, der sich da ausprägt und die Grundlage für die konkreten Verhaltensweisen, in unserem Falle also die situativen Musikpräferenzen ist.
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann kann man das ja so ähnlich anschauen, als würde man sich ein Kinderzimmer oder ein Zimmer einrichten, ein Zimmer mit Musikgeschmack oder mit Musik, mit dem man sich umgibt. Das übernimmt man vielleicht in früher Kindheit erstmal und dann möchte man das selber gestalten und möchte sich aber in jedem Fall zu Hause fühlen. Ich glaube, das ist ein relativ wichtiger Aspekt. Also man kann nicht etwas geschmacklich präferieren, was man nicht kennt. Und dieses Bedürfnis, etwas Bekanntes wiederzuerleben, das ist, glaube ich, sehr weit verbreitet. Und ich glaube auch, ohne mich da wirklich ganz profund auszukennen, dass die Popmusik damit spielt. Denn am Ende von einem 4-minütigen Lied kennt man diese Musik in der Regel schon, weil sie sich so viel wiederholt. Also man gibt dem Hörer, der Hörerin immer das Gefühl, dass sie sich eigentlich zu Hause befindet. Und wenn wir uns dann wieder anschauen, warum so viele 50-Jährige dann sich mit der Musik ihrer Jugend wieder auseinandersetzen, ist das auch so ein Bedürfnis, sich mit seinem alten Zuhause auseinanderzusetzen, das man sich vielleicht selber eingerichtet hat.
Was passiert jetzt aber zum Beispiel, wenn ich mal auf diese Kleinkind- oder diese Säuglingsphase zurückgehe? Was passiert denn, wenn ich den Säugling oder den Embryo mit neuer Musik beschalle?
Also das ist eben auch wieder eine Frage ein bisschen der Biologie, nämlich das auditive Arbeitsgedächtnis. Wie lange kann ich komplexe auditive Muster im Gedächtnis halten? Und unser Hörsystem hat ja eine gewisse biografische Entwicklung. Wir fangen an mit Kinderliedern. Kinderlieder sind Kinderlieder. Das heißt, die sind einfach strukturiert, die haben überschaubare Phrasen, einfache Harmonik und so weiter, klassische Kadenzharmonik. Und dann kann man ja gewissermaßen in Schnelldurchlauf in der Entwicklung eines jungen Menschen dann die Musikgeschichte in bestimmten Teilen wieder mit nachvollziehen, dass eine wesentliche Komponente tatsächlich die Fähigkeit, auditive Muster einzuspeichern. Das ist übrigens auch etwas, was bei Kindern, die früh Musik machen, dann auch besser ist und dann eben auch im Spracherwerb weiterhilft. Aber viele neue Musik stellt ein großes Problem an auditives Arbeitsgedächtnis. Eine 12-Tonreihe ist tatsächlich grenzwertig für einen ungeübten Hörer im auditiven Arbeitsgedächtnis zu halten. Und dann entspringt natürlich schon wieder so eine gewisse Frustration oder nicht die Freude, dass man den Krebs jetzt erkannt hat. Und das ist eben auch, Kinder können das auch nur begrenzt eben lernen, weil auch das Hörsystem muss biologisch reifen. Wir hören ja als Kinder anders wie als Erwachsene. Das liegt auch an Bemarkung der Nervenzellen. Das ist total spannend und eigentlich nicht gut erfasst. Also die Hörwelt der Kinder ist eigentlich nicht wirklich bisher modelliert worden. Und jetzt nochmal zur neuen Musik, eine Anekdote. Wir hatten ja hier in Hannover den Komponisten Kupkowitsch mit 3 Kindern. Der hat ja seine Kinder im 12-Ton-Bereich aufgezogen. Also der wollte den Beweis antreten anhand seiner Kinder, dass eben serielle und 12-Ton-Kompositionstechniken lernbar sind und dass die Kinder den gleichen Genuss daraus beziehen können. Und die sind dann also der Reihe nach mit 12, 13 Jahren in die, sagen wir mal, in die klassische Popmusik abgeschwenkt. Worauf Herr Kupkowitsch interessanterweise die Konsequenz gezogen hat, sehr traditionell wieder harmonisch zu komponieren. Übrigens sehr erfolgreich.
Aber das ist ja eigentlich eine unsinnige Fragestellung, denn genauso wie Literatur nicht für jedes Alter geeignet ist, wird auch nicht auf die Idee kommen, meinem 8-jährigen Sohn den Ulysses in die Hand zu drücken.
Absolut.
Ist eben auch bestimmte Musik für bestimmte Altersepochen nicht geeignet. Ja. Also ich würde sagen, da gibt es eine klare Empfehlung, die erst Kindern ab 16 Jahren vielleicht zugänglich zu machen. Das ist auch überhaupt nicht schlimm. Denn die Themen, mit denen sich diese Musik beschäftigt, sind auch nicht die Themen der Kinder. Dazu kann man auch ganz selbstbewusst stehen, sagen, wir machen hier Musik für Erwachsene und die müssen wir jetzt nicht unbedingt an 12- und 13-Jährige vermitteln, die diese Musik eigentlich hören wie eine Tapete. und damit dieser Musik gar nicht gerecht werden können, was bestimmt nicht der Fehler der Kinder ist.
Das stimmt. Ich persönlich sehe schon, was Sie sagen, dass es eine Musik ist, die sich, sagen wir, an schon erwachsenere Menschen richtet, die ja Fragen stellt, die ja nicht jetzt gefallen muss oder soll, sondern die eigentlich tatsächlich mehr neue Hörerfahrungen liefert und unseren auditiven, ja, das Spektrum der auditiven Muster erweitert. Das könnte man wiederum als eine Art von evolutionärer Notwendigkeit für neue Musik mit begründen. Also wir Menschen sind Hörtiere. Wir sind im Grunde genommen die Spezies im Universum, die die meisten verschiedenen Muster unterscheiden kann. Und das ist natürlich eine der Möglichkeiten der Faszination in neuer Musik, Erweiterung dieser Muster. Also unsere Komponisten hier an der Hochschule sagen, wir möchten Unerhörtes schaffen.
Also diese Stufen der Abstraktion oder auch der Experimentellen, die muss ich ohnehin erklimmen. Und das ist in der Musik, glaube ich, nichts anderes als in allen anderen Künsten auch. Verbunden mit dem Wunsch, dass sich immer mehr Menschen auf dieses Abenteuer einlassen, auch eine eher geistige Musik kennenzulernen. Übrigens muss ich ganz klar dazu sagen, sehr viel neue Musik ist gar nicht so elitär und ist auch gar nicht so geistig. Da gibt es auch sehr lustvolle Erlebnisse, wovon man sich immer wieder überzeugen kann, wenn man auf die Festivals geht, in denen ja meistens so ein ganzer Marktplatz, so ein ganzer Blumenstrauß an stilistischen Positionen dargeboten wird. Aber das gibt's eben auch. Es gibt Musik, die vielleicht erst beim 10. Mal einen belohnt, um so biologisch zu sprechen. Aber diese Belohnung ist dann unter Umständen auch sehr nachhaltig. Man bereut es nicht. Und ich glaube, das haben wir verschiedenen Ausprägungen in allen kulturellen Höchstleistungen eigentlich zu beobachten.
Ja, selbstverständlich ist das so, aber wir müssen sehen, dass für die meisten Menschen ja Musik gar nicht diesen Stellenwert hat im Leben, sondern das ist eine kleine Minderheit, die der Musik für das persönliche Leben einen so hohen Stellenwert zuweist, dass man sich eben auf derartige Wege auch begeben kann. Und wir sollten also an einem Punkt vielleicht einem drohenden Missverständnis vorbeugen. Meine Aussagen sind überhaupt gar nicht normativ gemeint, sondern rein analytisch. Das heißt, ich versuche zu verstehen oder zu erklären, warum es zu bestimmten Distributionsmustern von Verhaltensformen, also in unserem Falle von Musikgeschmack oder Zuwendung, Abwendung zu bestimmten Musikarten gekommen ist. Das ist ganz wertfrei gemeint.
Kommen wir doch vielleicht mal auf diese Distributionsfrage zurück, und zwar in Bezug auf die Popmusik. Wir haben ja natürlich auch mit dem Generationswandel zu tun. Und zwar haben wir heute eine Elterngeneration, die ja nicht wie die frühere Elterngeneration sozusagen nur mit klassischer Musik aufgewachsen ist, sondern mit der Popmusik. Was passiert da eigentlich? Verschwindet dann ein bestimmter musikalischer Geschmack oder was vermitteln die eigentlich über ihre Sozialisation mit eben Popmusik?
Da würde meine Kurzantwort erstmal darauf lauten, das Ergebnis dieser Prozesse ist der sogenannte musikalische Allesfresser. Das heißt, wir gehen heute in der Kultursoziologie davon aus, dass der Status hohe elitäre Hörtypus früherer Zeiten peu à peu verdrängt wird durch einen statushohen Typus, der unterschiedliche Musikarten, unterschiedliche Stilhöhen auch, unterschiedliche Hörweisen in ihrem jeweiligen Recht und Eigenrecht erkennt und anerkennt und auch genießen kann. Und dass er gerade durch diese Flexibilität, durch diese Breite seinen hohen Status signalisiert. Im Unterschied zum elitären Snob, der nur eine einzige Musikart, statushohe Musikart, also Klassik und Oper im Wesentlichen, hört, der ein älterer, nach dieser Theorie aussterbender Typus ist.
Könnten wir dann aber auch sagen, dass jetzt diese Vielfältigkeit von Musik und ihre Gleichzeitigkeit, also wie Rock und Pop, Techno und Hip-Hop, Schlager oder Jazz und klassische Musik bis zur Avantgarde, dass das im Grunde genommen mittlerweile alles gleichwertig ist? So gibt es da gar keine Geschmacksausdifferenzierung mehr?
Ich habe jetzt mir mal den iPod meiner Kinder vor einigen Monaten angehört. Da ist also alles drin, von Mozart-Klarinettenkonzert über Phil Glass Eknaton bis zu Tokyo Hotel, dann noch ein paar Klassiker von Michael Jackson und so weiter. Das ist ja in der Zwischenzeit ein ganz anderer Umgang damit geworden. Und ich habe dann natürlich auch meine Kinder gefragt, nach welchen Kriterien sucht ihr das aus? Da sagen sie nur, ist alles cool.
Ja, also es sind alles Fresser, ihre Kinder.
Ja, aber ich in der Zwischenzeit eigentlich auch schon, muss ich ehrlich sagen. Und ich fand ihre Stellung, dass sie das nicht werten, meinen, fand ich sehr sympathisch, die Stellungnahme dazu. Es ist natürlich so, der Differenziertheitsgrad, da streite ich mich im Übrigen immer mit meiner Frau, die ist klassische Cellistin. Autoradio ist so ein ständiger Konfliktbereich, wenn wir zusammen wegfahren. Der Differenziertheitsgrad von guter Popmusik kommt meines Erachtens einem Hahn-und-Kur-Ensemble gleich. Aber das brauchen wir hier nicht vertiefen.
Gebe ich Ihnen absolut recht, Herr Altenmüller. Ist weit unterschätzt, ist eben auch nie so richtig analysiert worden, weil es halt nicht analysiert werden sollte, weil hier der musikwissenschaftliche Diskurs einfach auch ideologische Funktionen hatte. Das muss man ganz klar sehen. Mhm. Aber ich glaube, das ist auch ein generationales Problem gewesen, das sich nicht mehr so richtig stellt. Und insofern merkt man ja auch in der Forschungslandschaft, dass da eine große Offenheit ist und dass man eben auch von dieser exklusiven Klassikorientierung, die ja in der Musikpsychologie jahrzehntelang existierte, dass davon ein Rückzug eigentlich stattfindet.
Wenn wir mal auf diese Art von Bildungsfrage kommen, also wie sich musikalischer Geschmack herausbildet über die Generationen hinweg. Herr Hölscher, Sie haben ja zwei noch relativ junge Kinder. Mhm. Beeinflussen Sie denen die in der Geschmacksbildung? Versuchen Sie denen was zu vermitteln?
Na, die werden natürlich völlig unweigerlich beeinflusst, indem bei uns einfach bestimmte Musik läuft. Und wir haben da kein sehr hohes Sendungsbewusstsein. Wir hören einfach die Dinge, die wir gerne hören. Und das ist, ich sage das auch ganz offen, auch nicht immer neue Musik, sogar eigentlich nie neue Musik. Aber die wachsen momentan mit den Dingen auf, die wir gerne haben. Und dafür schäme ich mich auch nicht, denn das sind Leidenschaften. Das ist nicht nur irgendwie ein Bildungsstempel, den wir da drücken wollen, sondern das sind Leidenschaften von uns. Meine Frau ist auch Berufsmusikerin. Davon können Sie sich ja später abwenden, ist auch überhaupt kein Problem. Aber momentan hören Sie das mit absoluter Hingabe. Wir dürfen dann manchmal am Wochenende ausschlafen und dann haben sich schon die Zauberflöte aufgelegt. Das ist natürlich auch ein tolles Stück für Kinder. Die können das jedenfalls auf einer Ebene ganz prima hören und auch verstehen. Auf einer anderen eben nicht, aber das kommt dann auch irgendwann.
Wie tolerant können eigentlich Musikhörerinnen und Musikhörer sein? Sie, Herr Neuhoff, haben ja in Ihrer Untersuchung herausgefunden, dass es Anhänger von Popmusik gibt. Die finden zum Beispiel Techno, Volksmusik und Schlager eigentlich unmöglich. Die haben sogar gesagt, sie würden das am liebsten verbieten. Ist so diese Geschmacksfrage denn auch so eine Toleranzfrage? Sie haben ja jetzt irgendwie ein bisschen für die Gleichheit von Musik oder vom musikalischen Geschmack plädiert. Aber trotzdem gibt es welche, die dagegen auch ein bisschen revoltieren und sagen, das ist eigentlich eine unmögliche Musik.
Also ich habe jetzt selbst, hoffe ich jedenfalls, für nichts konkret plädiert, sondern versucht hier so streng wie möglich die Rolle des Wissenschaftlers einzunehmen, der also Erklärungen zu finden sucht. Der musikalische Urteilsrigidismus ist letztlich nur ein Spezialfall, glaube ich, von allgemeinem Urteilsverhalten, sozialem Urteilsverhalten. Bei den Heavy-Metal-Leuten ist es vor allem so, das haben wir damals auf dem Fragebogen eben zum Teil in direkten Erklärungen dann auch vorgefunden, also außerhalb sozusagen der eigentlichen Fragen, Statements, die dort notiert wurden. Für die Heavy-Metal-Leute gehört zum Musikersein und zum Musikmachen einfach dazu, dass man mindestens noch eine Gitarre in der Hand hat und wenn die auch elektrisch verstärkt wird. Also wenn praktisch nur noch von den Rechnern oder von Plattentellern oder Reglern die Musik kommt, dann ist es eben keine Musik mehr. Solche Grundüberzeugungen gibt es, die sind sehr tief verankert und ich glaube, dass dann das rigide Allgemeinurteil einfach Ausdruck der allgemeinen Urteilsform in diesen Milieus ist, wo man sich eben dann auch vom ganzen Lebensgefühl her gegeneinander abzugrenzen versucht.
Wenn wir nochmal auf diese Frage da zurückkommen, über diese Körperlichkeit, also diesen Beat, den findet man ja nun doch sehr, sehr stark, gerade in dieser Techno-Musik. Das ist ja so eine Clubmusik und das ist ja extrem körperlich. Das überhaupt auszuhalten, also 10 Stunden Tanzmusik, das durchzustehen, da muss man ja schon irgendwie Drogen nehmen, um das überhaupt durchzuhalten. Diese Musik hat ja irgendwas auch mit einem gewissen Lebensstil, mit einem gewissen Ausdruck zu tun, auch mit dieser Körperlichkeit. Und wir leben ja nun auch in einem Zeitalter, wo der Körperkult ganz, ganz wichtig ist. Ist das auch etwas, was unseren musikalischen Geschmack verändert oder ausprägt, so eine Art von Körperkult?
Hat es das nicht schon immer gegeben? Ich meine, die Orgie ist so alt wie die Musik selbst und auch die Verbindung von Musik und Tanz. Also ich kann mir überhaupt keine Musik vorstellen, die vor einem Tanzzeitalter angesiedelt sein könnte. Und also welche Ausformung das dann annimmt oder welche Intensität das annimmt, ist noch, vielleicht nochmal eine andere Frage. Aber die Orgie ist ja was Uraltes.
Also ich glaube, da ist schon auch wieder so eine Funktion von bestimmten Musiken, ist ja diese Veränderung des Bewusstseins. Abschaltung des Frontallappens, Reduktion der bewussten Kontrolle, einfach mal jetzt es sich machen lassen, nicht immer drüber nachdenken, was kommt als nächstes und wann ist die Reprise, sondern jetzt einfach im Moment gewissermaßen direkt vom auditiven Kortex schuppdiwupp rüber in den motorischen Kortex zu den Beinregionen. Keine Ahnung, also das ist sicher ganz wichtig. Das ist natürlich eine Funktion, die hat es immer schon gegeben und die gibt es in allen Kulturen. Also Musik, die gewissermaßen versuchen soll, uns einen Moment von dieser dauernden Kontrolle zu entlasten.
Also ist das gar keine Frage des Milieus oder der Gruppenzugehörigkeit, was ich so beispielsweise bei so einer Clubmusik, bei so einer Technomusik assoziiere. Ist das wirklich rein instinktiv?
Gehört natürlich auch eine bestimmte Gruppe und auch eine bestimmte Altersstruktur dazu. Aber wenn Sie genau schauen in die verschiedenen Musiken, gibt es überall Anteile, die zum Beispiel durch repetitive Muster, durch lange gleichmäßige Wiederholungen und so weiter diese Funktion des Hypnotischen übernommen haben und dann auf die Art und Weise uns helfen, Kontrolle im Moment abzugeben.
Wenn wir über Geschmack reden, dann hat das ja auch ein bisschen was mit der Qualität zu tun. Ich habe zwar eingangs erwähnt, dass man über Geschmack eigentlich nicht streiten kann, aber gibt es sowas wie guten oder schlechten musikalischen Geschmack und wie könnte der sich ausbilden?
Darf ich mal gegenfragen, über was soll man eigentlich sonst streiten, wenn nicht über Geschmack? Alles andere kann man ja im Lexikon nachlesen oder in irgendwelchen Studien. Also über den Geschmack lohnt sich wirklich zu streiten, denn das ist was, wo man sich dann auch wo man viel Subjektives einbringen kann, wo man sehr Persönliches einbringen kann. Und dieser Streit lohnt sich. Alles ein anderer Streit hat ja eigentlich gar keinen Gegenstand.
Das ist die Streitfrage. Aber gibt es diese Qualitätsfrage auch? Gibt es einen guten oder einen schlechten musikalischen Geschmack? Können wir das irgendwie einordnen oder ist das wirklich relativ?
Also wenn Sie mich fragen, als Soziologe und Psychologe würde ich das ablehnen. Also von einem guten oder schlechten Geschmack zu sprechen, macht eigentlich keinen Sinn, denn das ist immer relativ zur Person. Und ich habe eine Untersuchung gemacht Anfang der 2000er Jahre zur Rezeption von volkstümlicher Musik. Da haben wir also auch Hörerinnen und Hörer von Stefanie Hertel, Stefan Moss und so weiter in längeren Interviews befragt und hatten gleichzeitig ähnliche Daten zur Verfügung aus anderen Milieus. Es hat sich gezeigt, dass bestimmte Grundfunktionen von Musik praktisch von unterschiedlichen Musikarten für unterschiedlich sozialisierte und entkulturierte Personen geleistet werden können. Als Wissenschaftler muss ich sagen, fällt mir da vor allen Dingen die funktionale Äquivalenz auf und weniger die Frage, ob man hier zu einem Urteil gelangen könnte, dass die eine Musik höherwertiger oder besser sei als die andere. Ich glaube, das lässt sich nicht einlösen.
Aber da reden wir jetzt auf einer stilistischen Ebene. Also ich würde mich auch davor hüten zu sagen, eine Opernkomposition ist wertvoller als ein Popalbum. Diese Diskussion würde ich jedenfalls ungern einsteigen. Aber wir können schon sagen, dass ein Musikstück besser gemacht ist als ein anderes Musikstück. Und wir können auch sagen, dass ein Musikstück, das es selbst formuliert, besser einlöst als ein anderes Musikstück. Ich würde ungern unterschreiben, dass wir fundierte Werturteile über Musik grundsätzlich nicht fällen können.
Also ich sehe das auch so. Ich meine, in dem, sagen wir, handwerklich-künstlerischen gibt es natürlich große Unterschiede. Aber wenn Sie nochmal genau schauen, dann haben wir also das Mozart-Klavierkonzert, was schlecht gespielt wird im Konzert. Und dann haben wir das Duschek-Konzert, das 17. Konzert von Jan Ladislav Duschek. Und es wird von einer unglaublich hübschen Zhuja Wang halbnackt in Carnegie aufgefüllt. Und ich bin begeistert davon. Kommen auch wieder ganzheitliche, performative etc. Aspekte mit rein. Aber klar, von der Arbeitsweise und Kompositionsweise ist natürlich das Mozart-Konzert besser als das Duschek-Konzert.
Also da müssen wir uns überlegen, ob wir die Rezeption vergleichen oder ob wir die Machart, also die künstlerische.
Das wäre also die klassische Position, die davon ausgeht, dass wir halt in der Musik selbst zeigen können, dass sie bestimmtes Maß an Differenziertheit, auch an Erfüllung oder Nichterfüllung des eigenen Anspruchs aufweist. Wenn ich jetzt die Diskussion, den Diskurs in der Musikpsychologie und auch in der neueren Musiktheorie verfolge, dann geht es eigentlich eher dahin, Erklärungen dafür zu finden, durch welche musikalischen Strukturen bestimmte Anmutungsqualitäten eigentlich entstehen. Und da zeigt sich dann in der Tat, dass die Einhaltung bestimmter Muster letztlich historisch entstanden. Da musste also beispielsweise des Kadenzmusters und ein Spiel mit den diesbezüglichen Erwartungen, also zum Beispiel Verzögerung in simpelster Form, der Trugschluss, dass das Vorgänge sind, die Differenzierungen bewirken und auch eine Aktivierung des Hörens auslösen. Insoweit kann ich Ihnen völlig zustimmen. Es gibt Werkzeug, mit dem wir die Differenziertheitsgrade von Musik beschreiben können. Ob das mit der ästhetischen Frage dann verbunden werden kann, sei dahingestellt, denn ich würde doch daran festhalten wollen, dass es immer relativ ist zu den Hörvoraussetzungen, mit denen der Einzelne oder die Einzelne dann an die konkrete Musik herantritt.
Und das ist aber historisch auch schon belegt. Also Mozart schreibt das ja ganz offensiv, wie er mit dem Geschmack des Publikums umgeht. Der sagt dann ja, die erwarten jetzt hier einen Tutti-Einsatz im letzten Satz und ich mache das aber nicht. Und dann erwarten sie aber nach 8 Takten, dass endlich das Tutti einsetzt. Ich mache es aber nicht. Und danach zögere ich das eben hinaus, wie Sie gerade gesagt haben. Und dann gibt es Szenenapplaus und der provoziert sozusagen diesen Szenenapplaus. Und sein Vater hat ihn immer wieder ermahnt, doch mehr auf den Geschmack der Zeit einzugehen. Er galt da schon als jemand, der nicht immer die frühe Belohnung herschenkt. Ja, und überhaupt, der Geschmack ist in der Zeit ja ein omnipräsenter Begriff. Wenn man die Bücher von Carl Philipp Emanuel Bach oder von Quanz durchliest, die lassen sich also Dutzende von Seiten über den Zeitgeschmack, über den verfallenden Geschmack aus und setzen dagegen einen guten Geschmack. Also die hatten damals kein Problem damit, in guten und schlechten Geschmack einzuteilen.
Aber Musik ist natürlich auch ein emotionales Erlebnis und wir fühlen uns ja auch zu einer bestimmten Art von Musik mehr hingezogen als zu einer anderen. Und das muss man jetzt gar nicht mal in der Unterscheidung von Pop oder klassischer Musik sehen. Es gibt einfach auch eine Musik, weil die rührt uns zu Tränen und eine andere weniger. Und das ist ja eigentlich nicht wirklich berechenbar. Aber wie funktioniert denn das eigentlich, dass wir da so emotional berührt werden und das dann wirklich lieben?
Ja gut, jetzt haben wir ja mit unserem Gänsehautprojekt 5 Jahre versucht herauszufinden, welche Musik bei welchen Menschen löst eine Gänsehaut, Tränen und so weiter aus. Was rauskommt, es ist im Wesentlichen die musikalische Biografie. Und dann sind es ein paar ganz fundamentale Strukturmerkmale der Musik. Herr Neuhoff hat es gerade schon angesprochen, das Auftreten von etwas Neuem. Also unerwartete Strukturbrüche führen zu stärkeren Emotionen und Arousal und dann auch die bestimmte Qualitäten in der Musik speziell, also Stimme zum Beispiel, die menschliche Stimme, die ja auch ein sehr starker Emotionsträger überhaupt ist. Das ist etwas, aber letztendlich ist es dann Persönlichkeitsfaktoren, also ob ich jetzt jemand bin, der sensitiv ist und der nicht Sensation Seeker ist, der hat eben viel häufiger eine Gänsehaut als jemand, der eben sehr stark extravertiert ist und sehr experimentell orientiert ist. Und zum Beispiel nur so ein kleines interessantes Sache, Leute, die in sozialen Berufen arbeiten, haben um Klassen häufiger Gänsehauterlebnisse als Leute, die Ingenieure und Physiker sind beispielsweise. Also das hat auch sehr viel mit Persönlichkeitsvariablen dann zu tun. Die musikalischen, die Strukturparameter sind tatsächlich sehr gering.
Ja, interessanter Befund, Herr Altenmüller, wirklich.
Und es gibt auch unerklärliche Stellen. Also ich denke gerade an viele Stellen bei Mozart, die, wenn man sie analysiert, denen kommt man einfach nicht auf die Schliche. Man weiß nicht, warum das so eine Stelle ist, bei der reihenweise die Menschen Tränen in die Augen kriegen. Mhm. Die sind teilweise von einer wirklich erdrückenden Banalität, wenn man das böse sagen würde. Mhm. Und trotzdem sind das Momente, über die man sich auch mit anderen verständigen kann. Man sagt, weißt du, an dieser Stelle, jedes Mal erwischt es mich. Und das bestätigen einem Dutzende andere, dass es ihnen genauso geht an genau der gleichen Stelle.
Wir hatten da eine so eine Stelle, Mozart A-Dur, Klavierkonzert, letzter Satz.
Genau diese Stelle wollte ich ansprechen.
Und da geht plötzlich irgendwie geht die Gruft auf. Also da weht ein so diese Vergänglichkeit und die, also wie soll man das Vergebliche des menschlichen Seins weht
ein. Aber genau von dieser Stelle wollte ich sprechen, denn genau diese Stelle meine ich, wenn ich die analysiere, verstehe ich einfach nicht, warum das eine Stelle ist, die mich jedes Mal packt. Aber genau von dieser Stelle sprach ich.
Das war das SWR2-Forum Pop, Jazz, Klassik. Wie bildet sich Musikgeschmack? Es diskutierten der Arzt und Musiker Eckhard Altenmüller an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. Leitet er das Institut für Musikphysiologie und Musikmedizin. Der Pianist Florian Hölscher. Er hat das auf neue Musik spezialisierte Ensemble Ascolta aus Stuttgart mitgegründet und er lehrt als Professor an der Hochschule in Luzern Klavier und Interpretation der zeitgenössischen Musik. Und Hans Neuhoff, er ist Professor für Musiksoziologie und Musikpsychologie an der Hochschule für Musik in Köln. Am Mikrofon verabschiedet sich Bernd Künzig.